Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling. Diesmal mit Michael Zokos, der berühmte Gerichtsmediziner, der einen Rechtsmedizin-Thriller geschrieben hat, im Knauf Verlag erschienen mit kalter Präzision. Und darüber wollen wir heute mal wieder sprechen, über einzelne Aspekte aus diesem Buch. Und eines, da denke ich mir, das wird dir sehr bekannt vorkommen. Also hier ist es ein Gerichtsmediziner. Mhm. Ich glaube, es ist bei uns im Journalismus genauso, es ist bei der Kriminalpolizei genauso, nämlich, dass man eigentlich seinen Job liebt, dass man das total gerne macht, dass aber zwischendurch dann eben die Controller kommen, dass diejenigen kommen, die eben wirklich jede Zahl auseinandernehmen wollen, jeden Cent kontrollieren wollen, gerade im öffentlichen Dienst, wobei in vielen Redaktionen ist das auch nicht anders. Also ich kenne durchaus auch sehr prominente Redaktionen, die dann irgendwann mal sagen, im Prinzip eine gute Geschichte, die wir auch berichten müssten, aber wir haben für heute keinen Etat mehr. Es ist einfach kein Geld mehr da. Die Geschichte findet bei uns nicht statt. Ist ehrlich gesagt für eine Journalistin, für einen Journalisten super frustrierend, weil an anderen Tagen wäre das riesengroß rausgebracht worden. Und ich kann mir vorstellen, auch in der kriminalpolizeilichen Arbeit, also diese Kleinkrämerinnen-Sälen, die dann eben sagen, nee, also das, die Untersuchung oder das können wir jetzt nicht auch noch machen, ist alles viel zu teuer. Das muss ja auch unheimlich nerven, ne?
Das ist aber der Standard in zahlreichen Ermittlungsfällen, in Ermittlungssituationen. Da muss man jetzt gar nicht zur Rechtsmedizin schauen, sondern man kann ganz einfach sagen, in vielen Fällen der Alterskriminalität wird faktisch gar nicht ermittelt.
Der Alltags, nicht der Alterskriminalität.
Nee, ja. Alltagskriminalität, ja, das ist so ein bisschen so wie Klein- und Clan-Kriminalität, da kann man sich ja. Auch genau hinhören.
Hat auch nicht ganz so viele.
Also, nein, ich meine ja. Alltagskriminalität, also das geht ja von der Beleidigung bis zum Diebstahl eines Fahrradlenkers oder so. Da wird eine Anzeige aufgenommen, aber in vielen Fällen wird diese Anzeige dann ins System eingegeben und mehr oder weniger verwaltet. Das ist nicht so, dass dann jemand vor Ort gucken käme.
Trotzdem sollte man immer anzeigen, damit die Statistik entsprechend hoch ist, damit dann auch entsprechend zumindest ein Rumpfpersonal zugesetzt wird. Weil das ist das Problem, wenn die Leute nicht mehr anzeigen, weil sie frustriert sind, dann heißt es ja, es werden ja gar keine Fahrräder mehr geklaut.
Das ist tatsächlich so, weil sozusagen die Anzahl des Personals in der Verteilung abhängt von der Anzahl dieser Straftaten. Genau. Das stimmt total. Und es gibt am anderen Ende der Skala große Ermittlungsverfahren, wo man gucken muss, dass man die Ermittlung an bestimmten Stellen beschränkt tatsächlich und sich auf das Wesentliche konzentriert. Also, und das hat natürlich am Ende des Tages mit Ressourcen zu tun.
Jetzt haben wir hier auch wieder ein Motiv, über so ähnliche Sachen haben wir schon häufiger gesprochen, aber ich finde es immer wieder so lustig und häufig kommt dann auch das Grinsen bei dir, wo dir direkt Personen einfallen, mir auch. Nämlich ein Mensch, hier ein Kollege, der unglaublich geschätzt ist bei der Kriminalpolizei, der aber dazu neigt, unglaublich lange und auch manchmal nicht sonderlich sinnvolle Monologe zu halten. Und auch mir fallen spontan direkt wieder ein paar Leute ein. Manchmal ist es schon echt schwierig, mit manchen Leuten im Team zusammenzuarbeiten. Da schließe ich mich nicht aus. Ich bin auch manchmal sehr anstrengend. Also manchmal muss man wirklich sehen, dass man in Teams zusammenarbeiten muss und dann bei euch natürlich in diesem Bereich, wo man sich unter Umständen auch gegenseitig schützen muss, natürlich nochmal in einer ganz anderen Kategorie. Und über so manches, also es hieß mal im Zusammenhang mit der Corona-Diskussion, wir werden einander viel verzeihen müssen. Ja. Da glaube ich, man muss sich tatsächlich gegenseitig viel verzeihen, viel aushalten, damit man zusammenarbeiten kann.
Das stimmt, wobei das an manchen Stellen an Grenzen stößt, nämlich dann, wenn das Leute sind, falls du die auch meinen solltest, und da habe ich so Gesichter vor Augen, insbesondere gerade eins, das liegt schon ein paar Jährchen zurück und das war eine andere Behörde als die, in der ich zuletzt gearbeitet habe. Da gab es einen Kollegen, der ging von Raum zu Raum in einem Kommissariat von Zimmer zu Zimmer und erklärte jeder und jedem, die drin saßen, damals durfte man noch rauchen, der stand dann mit einer Zigarette auf dem Flur und erklärte, wie viel Arbeit er habe. Und verbrachte aber den halben Tag damit, den Leuten zu erzählen, wie viel Arbeit er hatte. Das ist so eine Grenze, glaube ich, wo es in Teams dann wirklich knirscht, wenn man den Eindruck hat, einer zieht sich irgendwie so aus der Arbeit raus und andere müssen das ja dann so übernehmen. In allen anderen Fällen würde ich sagen, das ist aber, glaube ich, auch so eine allgemeine Erkenntnis jetzt inzwischen, dass die Teams dann gut funktionieren, wenn sie möglichst divers sind. Und damit meine ich nicht Mann und Frau oder sexuelle Orientierung. Nee,
eine Laberbacke und einer, der es aushält.
Auch das, nicht mal so, also wirklich Altersstruktur, Kompetenzbereiche und so. Ne? Also ich glaube, da kann sich jeder Chef und jede Chefin glücklich schätzen, wenn sie möglichst diverse Teams mit verschiedenen Kompetenzen hat. Dann kann auch mal eine Laberbacke dazwischen sein. Wenn die dann auch noch arbeitet, okay, so what, ne? Also dann ist okay.
Bode und Schreiberling heute mit Michael Zokos und mit kalter Präzision und gar nicht kalte Präzision, sondern ein ganz anderes Thema, das hier angeschnitten wird bei der Kriminalpolizei. Es gibt da einen Ermittler, der hat ein sehr jungenhaftes Gesicht, sieht also jetzt nicht irgendwie aus wie so ein super Profi mit so kantigem Gesicht, sondern einfach sehr, sehr jugendhaft und sagt, ist total klasse für Verhöre, dass man eben dann unterschätzt wird. Also mir ist es tatsächlich, ich habe zumindest mittlerweile, sind die Haare ziemlich grau, aber ich habe relativ lange auch sehr jung ausgesehen, auch zu jung in der Wahrnehmung.
Michael J. Fox Phänomen.
Naja. Aber letzten Endes hat es mir oft weitergebracht und ich habe auch heute noch oft dieses Ding, dass ich so ein bisschen tüdelig tue, dass ich so ein bisschen naiv nachfrage und dann kriege ich mir nämlich weiß die besten Antworten. Also wenn man sich erstmal da hinsetzt und sagt, ich bin womöglich der große Experte für irgendwas oder so. Nee, ich will ja immer was von den Leuten wissen. Ich will ja auch was Neues lernen. Also ne? Insofern ist das schon bei mir so innerlich drin. In der Tat, wenn man auch noch so ein Auftreten hat, ist es natürlich noch schöner. Also wenn man so ein richtig jungenhaftes oder mädchenhaftes Gesicht hat und man völlig unterschätzt wird, dann kann das ja tatsächlich ein Vorteil sein. Ne?
Ja, du siehst, ich habe mir den Bart abrasiert.
Drum.
Hast du dir wahrscheinlich jetzt überlegt, ob ich jetzt demnächst wieder in die Verhöre einsteige und Vernehmungen mache mit jungen Leuten?
Vielleicht demnächst irgendwann im Untersuchungsausschuss. Du sitzt ja mittlerweile im Bundestag, kümmerst dich da auch um Innen- und Kriminalitätspolitik. Ja. Im Untersuchungsausschuss dann mal so ordentlich jungenhaft jemanden ohne Bart. Politik ohne Bart.
Politik ohne Bart, ohne langen Bart vor allen Dingen. Also ich wollte sagen, um das jetzt nochmal so ein bisschen professionell einzuordnen, das ist schon so, dass man sich vor Vernehmungen idealerweise Gedanken macht, wer die Vernehmung macht. Also wenn man ein größeres Team, Kommissariat oder was auch immer hat, dann würde man sich vorher, wenn man es gut und professionell macht, überlegen, was das eigentlich für ein Typ, der da jetzt vernommen werden soll oder die. Und dann versucht man sich zu überlegen, wer hat denn eigentlich wahrscheinlich einen guten Zugang zu diesem Menschen? Wem gegenüber würde der oder die sich möglichst gut öffnen? Und danach würde man mitentscheiden, wer tatsächlich der oder diejenige ist, die die Fragen stellt. Was nicht heißt, dass jemand anderer noch dabei sein kann, um zu unterstützen. Aber das ist durchaus ein Kriterium. Und das kann sein, dass es jemand ist, der entweder wirklich jung ist oder mindestens so aussieht.
Jetzt ist es ja so, wenn man Fehler macht, dass dann auch gerne mal damit gedroht wird, also jetzt ist mal gut, noch mehr Fehler dürfen jetzt nicht passieren. Und dann werden immer sehr schöne Bilder gezeichnet und gerade in Romanen schreit es ja danach, ne? Bilder zu zeichnen, was denn dann die Alternative ist. Also die berühmte Poststelle beispielsweise. Im Journalismus ist das manchmal so eine Sache, also, ne, wenn man dann irgendwo ins Lokale versetzt wird oder so, das ist für manche gar keine Strafe, weil es noch viel schöner ist, sich dort zu bewegen. Aber wenn man zum Beispiel, was bei Journalistinnen und Journalisten auch durchaus vorkommt, in Regionalzeitungen beispielsweise oder vielleicht sogar noch bei Anzeigenblätter, dass sie auch die Texte machen für Anzeigen. Also da, wo ein Möbelhaus beispielsweise Eröffnung hat und da natürlich auch jetzt in der Regel nicht so viel Kompetenz ist, das zu beschreiben, dass dann auch sozusagen die journalistische Arbeitskraft für PR-Texte gemietet werden kann. Das ist nicht so beliebt in unserem Berufsstand, klar, das ist nicht auf der Hand. Also das wäre so eine Bestrafungsaktion. Hier heißt es jetzt, die nächsten 30 Jahre Nachtschicht auf der Wache schieben. Also von der Kriminalpolizei weg zur Schutzpolizei und da die nächsten Jahre dann eben nachts arbeiten und wahrscheinlich auch nichts, was man unbedingt anstreben würde in der eigenen Karriere und Berufsplanung. Was war denn die schönste Drohung, die man dir mal gebracht hat, wenn das jetzt alles nicht klappt, wohin du verfrachtet wirst?
Habe ich total verdrängt. Ich war ja dann im Berufsverband aktiv, das hat mich vielleicht ein bisschen geschützt, möglicherweise, weil man gedacht hatte, der wehrt sich womöglich, wenn wir jetzt sowas androhen. Deswegen ist mir das, glaube ich, nicht widerfahren.
Also Burgerbraten in der Kantine oder so, man hat ja nie so Angebote gemacht, die du dann ablehnen musstest.
Nee, das hat man nicht gemacht. Ich wollte aber vor allen Dingen deiner Erzählung noch so ein bisschen Realität entgegenstellen.
Weil du fandst meine Erzählung irreal.
Ja, pass auf. Ich werde das erläutern. Es ist nämlich so, dass vielleicht zu deiner Überraschung immer mehr und sehr, sehr oft Kriminalpolizistinnen und Kriminalpolizisten in den Streifendienst wechseln, und zwar freiwillig und nicht als Strafe oder so etwas. Das ist so eine Erzählung, die kennt man häufig aus Kriminalfilmen oder US-amerikanischen Filmen. Lethal Weapon wäre so ein Beispiel, dann stehen die beiden.
Du guckst offensichtlich andere Filme als ich, ja?
Ja, ist schon ein paar Jahre her, dass ich diesen gesehen habe. Aber das ist häufig so, dass es in manchen Bundesländern bessere Karrierechancen gibt bei der Schutzpolizei. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Es gibt so ein bisschen bei manchen die Vorstellung, das wäre so ein, man sagt so auf Denglisch, 9-to-5-Job. Also man würde bei der Kriminalpolizei dann irgendwann schnell Feierabend haben. So ist es nämlich in Wahrheit nicht, sondern die Arbeitsbelastung ist wahnsinnig hoch. Und am nächsten Tag, wenn man zur Arbeit kommt oder gar wenn man aus dem Urlaub kommt, dann sind die Fächer mit neuen Fällen wahnsinnig voll. Während, wenn man Streife fährt, so sagen diejenigen, die sich dann haben versetzen lassen, hat man Feierabend und dann hat man wirklich Feierabend. Da muss man sich nicht mit irgendeinem Fall noch beschäftigen und hat den noch weiter in dem Kopf. Ich schildere das
Wobei
nur.
Weil das auch nicht ganz immer so ist.
Nee, das ist nicht immer so. Aber ich schildere nur so, ja, weil mir sehr, sehr viele Menschen bekannt sind, die diese Entscheidung in den vergangenen Jahren getroffen haben. Die Karriereentscheidung ist eine, aber dieser andere Teil, den gibt es tatsächlich. Also die psychische Belastungssituation wird von vielen, das ist ja eine individuelle Geschichte, bei der Kriminalpolizei als viel höher betrachtet als bei der Schutzpolizei, wo man quasi die Uniform auszieht und dann in sein Freizeitleben geht. Und das ist in vielen Ermittlungsbereichen der Kriminalpolizei anders. Das ist einfach eine neutrale Schilderung. Ich will damit sagen, die Berufsbilder stehen nebeneinander und nicht, wie das manchmal in Filmen so gezeigt wird, übereinander nach dem Motto, Kripo ist was Besseres als Schutzpolizei. Das ist mit der Realität nicht in Übereinklang zu bringen.
Ist im Journalismus auch so, viele gehen im zumal fortgeschrittenen Lebensalter dann in die PR, also als Pressesprecherin, als Pressesprecher, weil in der Tat, das ist, wenn nicht gerade Krisensituation ist, der 9-to-5-Job oft. Ja. In der Krise natürlich auch nicht, aber ansonsten, es gibt auch extrem ehrgeizige und notwendigerweise fast rund um die Uhr arbeitende Pressesprecherinnen und Sprecher, aber es ist tatsächlich in vielen Redaktionen noch ein bisschen heftiger als dann ein solcher Job. Insofern, das erleben wir in meiner Branche auch relativ häufig. Michael Zokos hat mit kalter Präzision geschrieben und über Motive aus diesem Buch und noch ein paar andere haben wir uns heute wieder unterhalten. In 14 Tagen sind wir mit Bulle und Schreiberling wieder für euch da. Dankeschön.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.